Eigentlich wäre ich heute gar nicht hier. Denn eigentlich wäre ich jetzt mit 50 Teenagern und mit einem fitten Team in Dänemark auf unserer Jugendfreizeit. Wir machen seit Jahren gemeinsam CVJM und der christlichen Schule Teenager-Freizeiten und die hätte, ich glaube gestern oder heute, wäre die losgegangen. Geht momentan nicht in diesen Zeiten. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich heute bei euch sein kann und mit euch gemeinsam Gottesdienst feiern kann. Als wir vor ein paar Monaten beschlossen haben, dass diese Freizeit nicht stattfinden kann, weder unsere Jungschar-Freizeit noch unsere Teenager-Freizeit, da habe ich erstmal nur organisiert und habe informiert und storniert und habe gemerkt, ich funktioniere. Erst in meinem eigenen Urlaub, vor ein paar Wochen, habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was mir das tatsächlich ausmacht, dass diese Freizeit nicht stattfindet. Und ich habe gemerkt, das ist das erste Mal seit wahrscheinlich 30 Jahren, dass ich im Sommer nicht mit Kindern oder Jugendlichen unterwegs bin. Zuerst als Teilnehmer selbst, dann als ehrenamtlicher Mitarbeiter und die letzten 20 Jahre war ich dann als Freizeitleiter unterwegs. Und ich habe gemerkt, boah, ich musste schlucken, als ich das gemerkt habe. Ich dachte, Mensch, das fällt mir schwer. Da wird mir richtig was fehlen in diesem Jahr. Weniger die kurzen Nächte auf der Freizeit. Auch nicht die schlechten Matratzen in dänischen Freizeithäusern und auch nicht die unzähligen Mückenstiche, die man auf so einer Freizeit in kurzen Hosen irgendwann am Ende hat. Aber was mir fehlen wird, das ist das Zusammenlachen. Das sind die tiefgehenden Gespräche beim Essen. Das ist die Action bei den Programmen. Und es ist vor allem das gemeinsame Glauben-Leben. Eine Woche mit einer Gemeinschaft von Leuten unterwegs zu sein und nicht nur das Haus zu teilen, sondern eben auch den Glauben an Jesus Christus zu teilen, zu hinterfragen und zu vertiefen. Wenn ich mein ganz normales Jahr so anschaue, so diese 12 Monate, die mir jedes Jahr zur Verfügung stehen, dann erlebe ich Gott auf Freizeiten tatsächlich am intensivsten. Das sind die Momente, wo mein Glaubensleben ganz weit oben ist, da wo ich Gott ganz, ganz nah erlebe, wo ich merke, wie er handelt und wie er Einfluss auf mein Leben hat. Vielleicht auch, weil ich mich in diesen Freizeitwochen nochmal ganz anders auf Gott verlasse, weil ich ja da ganz näher dran bin, viel näher dran bin als in meinem Alltag. Im Alltag lebe ich oft die Gefahr, dass ich der Macher bin und dass Gott so mitmachen darf. Auf Freizeiten erlebe ich es andersrum. Wir haben gerade den Predigttext gehört aus Johannes 6. Und ich glaube, dass die Jünger, von denen da die Rede ist, dass die genau aus so einer Freizeiterfahrung kommen. Dass die genau so eine tiefgehende Freizeit, tiefe Gottesbegegnung hatten in den letzten Wochen vor diesem Text. Die Jünger, von denen da die Rede ist, das sind nicht nur die 12, der engste Jüngerkreis, den man sonst so kennt, sondern das sind viele Frauen und Männer mehr, die mit Jesus unterwegs waren. Und die haben Jesus hautnah erlebt und haben ganz, ganz viel erlebt in diesen Wochen. Wenn man die paar Kapitel vorher mal durchblättert, also Johannes 6, wenn man so ab Johannes 2 die paar Kapitel durchguckt, was da alles für Erlebnisse waren, dann ist da richtig was los. Also Johannes 2, Jesus verwandelt Wasser in Wein auf der Hochzeit zu Kana. Das erste Wunder. Und die Jünger haben gemerkt, wow, was ist das für ein Mann? Kurz danach heilt Jesus ein Kind. Dann heilt er Kranke im Teich Bethesda. Dann macht er 5000 Menschen satt mit ein paar Fischen und ein bisschen Brot. Und dann begegnet er seinen Jüngern auf dem See, aber eben nicht schwimmend oder im Boot, sondern indem er auf dem Wasser geht. Und zwischen diesen Wundergeschichten nimmt er sich Zeit, diskutiert mit dem Pharisäer Nikodemus, spricht mit der Samariterin am Brunnen und erklärt den Menschen, wie Gott ist. Das hätte ich gern erlebt. Da wäre ich gern bei gewesen. Jesus in so einer Kürze der Zeit so intensiv zu erleben, zu merken, wie er handelt, wie er spricht. Und ich glaube, danach muss doch eigentlich jeder erkennen und auch bekennen, hier ist der Sohn Gottes unterwegs. Und zwischen uns, da passt ab jetzt kein Blatt Papier mehr. So nah möchte ich an diesem Jesus dran sein. Freizeitfeeling pur. So müssen diese Wochen eigentlich gewesen sein. Doch die Situation ist eine andere. Denn trotz der vielen Wunder und Ereignisse passt manchen Leuten nicht, was Jesus erzählt. Denn Jesus bringt steile Thesen, auch in den paar Kapiteln vorher. Er sagt zum Beispiel, Gott selbst hat mich gesandt. Oder ich bin das Brot des Lebens. Oder ganz kurz vorher, Johannes 6, wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir. Das sind Sätze von Jesus und dieses Selbstverständnis Jesu, das stößt einigen auf und sie verlassen Jesus. Die Schar der Menschen, die ihm vielleicht noch bei den Wundern zugejubelt hat, die wird immer kleiner. Mit Jesus umherziehen, mit dem Wunderheiler, dem Star zum Anfassen, das hat vielen gefallen. Aber jetzt fängt Jesus an, Sachen zu erzählen, die man nicht mehr einfach nur abnicken kann, sondern er sagt Sachen, die herausfordern. Ich lese nochmal Vers 60 vor, da heißt es, viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung, wer will sowas hören? Und ich komme mir so ein bisschen vor wie im Theater oder abends vorm Fernseher, wenn ich mit der Fernbedienung da sitze und sage, boah, das Programm, ja, also das geht wirklich nicht. Vorhin Zaubershow mit Wein, Brot und Leprakranken, das hat mich geflasht, aber ja, diese Messias-Geschichten, das geht mir zu weit. Das sind die Momente, wo ich anfange, mich selbst zu hinterfragen und überlege, wie hätte ich denn reagiert? Was hätte ich gemacht? Wie hätte ich meinen Glauben gelebt? Eher als Event-Christ, wenn richtig was los ist? Oder hätte ich verstanden, was Jesus mit seinen Aussagen sagt, was er wollte? Was wäre mein Standpunkt gewesen? Wäre ich mit den anderen gegangen oder wäre ich geblieben? Ich lese nochmal ab Vers 66. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach auch Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Gerade eben war die Synagoge, in der Jesus da gepredigt hat, noch proppenvoll. Und plötzlich gehen die Leute. Und das waren nicht nur zufällige Zuschauer, die halt gerade da waren. Nein, das waren die Jüngerinnen und Jünger, die gerade wochenlang mit Jesus unterwegs waren, die ihn erlebt haben. Und die gehen. Und Jesus wendet sich an seine engsten Jünger und fragt, wollt ihr auch gehen? Und ich lese da eine Mischung raus aus dieser Frage, aus zwei Sachen. Einmal aus einem Freigeben und aus einem Hinterfragen. Also Freigeben in die Richtung, wenn das, was ich sage, für euch auch zu heftig ist, dann dürft ihr gehen. Und auf der anderen Seite ein Hinterfragen, wo Jesus seinen Jünger fragt, was ist denn eure Meinung? Was ist euer Standpunkt mir gegenüber? Und Petrus reagiert als Erster. Und er reagiert mit einem Satz, den man sich eigentlich in Stein meißeln könnte. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Petrus ist der Hammer. Ich mag den. Unwahrscheinlich. Der ist auf der einen Seite total impulsiv und dann wieder richtig tiefgründig. Er weiß noch gar nicht alles. Ich glaube, der hat Jesus noch lange nicht verstanden, aber er bezieht einen ganz, ganz klaren Standpunkt. Wir bleiben. Wann hast du das letzte Mal einen Standpunkt bezogen? Wann bist du für was eingestanden, wo nicht alle von überzeugt sind? Vielleicht für deine Lieblingsmusik, deinen Lieblingsfußballverein. Vielleicht für einen Freund oder für eine Arbeitskollegin. Das Spannende beim Standpunkt ist ja, es geht um deine Meinung. Es geht nicht um das, was die anderen denken oder was die anderen sagen. Und das ist ja leider nicht so einfach. Das fällt uns manchmal schwer. Denn wer will sich schon gerne mit den anderen verscherzen? Wer seine Meinung sagt, wer einen Standpunkt bezieht, der macht sich angreifbar. Der legt sich fest. Oft wollen wir lieber ein bisschen nach links schwimmen und wenn dann so Gegenströmung, Gegenwind kommt, dann wieder ein bisschen nach rechts und wieder nach links und wieder nach rechts, immer hin und her. Das ist der einfachere Weg. Und so kommt man auch durchs Leben. Aber das macht nicht zufrieden. Denn dann schauen wir immer nach den anderen. Dann schauen wir nach dem, was die anderen wollen und das, was die anderen meinen. Wir können aber nicht immer everybody's darling, jedermanns Liebling sein. So schön und harmonisch man sich das vielleicht auch vorstellt. Und genau an dieser Stelle ist Jesus mit seinen Jüngern. An der Stelle, wo es gilt, Standpunkt zu beziehen. Und er sagt seinen Jüngern eigentlich, wenn ihr was aus eurem Leben machen wollt, dann müsst ihr anfangen, euren Standpunkt zu finden. In dem Fall eben nicht bei Musik- oder Sportverein, sondern bei den entscheidenden Sachen im Leben. Bei der Frage, ist Jesus tatsächlich Gottes Sohn? Und wie sieht das aus? Schenkt er ewiges Leben oder eben nicht? Und Petrus, der bezieht seinen Standpunkt. Der sagt ganz klar, ich gehe nicht, ich bleibe bei dir, Jesus. Ganz egal, was die anderen sagen. Der begründet das in diesem kurzen Satz mit zwei tollen Argumenten, finde ich. Einmal sagt er, du bist der Heilige Gottes. Der Heilige Gottes, das ist eine Art Hoheitstitel, mit dem Petrus aufs Alte Testament anspielt, auf das, wie Gott dort genannt wird. Name Gottes, im Alten Testament wird er oft der Heilige oder der Heilige Israels genannt. Und wenn Petrus zu Jesus sagt, du bist der Heilige Gottes, dann hat er verstanden, dass es bei Jesus nicht um irgendeinen netten Wanderprediger geht, sondern dass er hier mit dem Sohn Gottes zu tun hat, mit dem lang versprochenen Retter der Welt. Und das Zweite, Petrus sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Das geht einmal Richtung Ewigkeit, auch da zu merken, es geht nicht nur um die paar Monate oder Jahre, die wir hier zusammen auf Wanderschaft sind, sondern wenn ich mit Jesus zusammen bin, wenn ich mit Jesus zusammen bin und Standpunkt beziehe, dann hat das eine Perspektive in die Ewigkeit. Und das Zweite, die Frage nach den Worten. Ich stelle mir immer vor, wenn Jesus Wunder getan hat, dann muss das der Wahnsinn gewesen sein, muss das das gewesen sein, was den Leuten im Kopf blieb und was sie gesehen haben. Sie haben, boah. Und Petrus merkt aber hier, die Worte Jesu, das ist das Entscheidende. Die Wunder, da merkt man ein Stück von Gottes Größe, ja. Aber das, was Jesus an Worten gesagt hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist, das war das Schwarzbrot. Das war das, was satt gemacht hat. Also, einmal der Heilige Gottes und auf der anderen Seite die Perspektive ins ewige Leben. Zwei Argumente für Petrus, die ihm gereicht haben, um bei Jesus seinen Standpunkt zu finden. Und die waren es, glaube ich, wert, den einen oder anderen schiefen Blick derer, die da weggegangen sind, zu ertragen. Ich habe mich irgendwann als Teenager dafür entschieden, als Christ zu leben. 16, würde ich sagen, war ich. Und es hat aber noch eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich dazu auch stehen konnte. Bis ich anderen auch sagen konnte, ja, Mensch, ich bin Christ. Aber ich erinnere mich an eine Situation, wo ich nach meinem Standpunkt gefragt wurde. Ich hatte in der Schule auf einem Ordner einen Aufkleber drauf. Zusammengefasst stand da, Gott hat mich so lieb, dass ich ihn aber Papa nennen darf. Und Ein Lehrer ist in der Schule unterwegs gewesen, hat uns Sachen verteilt und blieb vor meinem Ordner, vor meinem Platz stehen. Und er guckte mich an, so ein bisschen mitleidig von oben und fragte, das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Ich habe gemerkt, wie es so rot in den Kopf hochschoss und wie ich irgendwo überlegte, was sage ich denn jetzt? Irgendwo zwischen, das ist gar nicht mein Ordner, den habe ich mir nur geliehen. Ja, oder ich bin in Rallye so schlecht, ich muss beim Rallye-Lehrer schleimen. Ja, habe ich beides nicht gemacht. Auf die Frage, das glaubst du doch nicht wirklich, habe ich mit einem Doch geantwortet. Bestimmt keine Heldenleistung. Bestimmt nichts, wofür ich später in irgendwelchen Bekenntnisschriften aufgeführt werde. Aber mein Standpunkt, mein Glaube. Und ich bin auch danach nicht überall in der Schule oder so rumgelaufen und habe gesagt, hey, ich bin Jens und ich bin übrigens Christ. Nein, das ist mir immer noch schwer gefallen. Aber es war für mich ein Schritt dahin, meinen Standpunkt zu finden und zu beziehen. Und ich merke auch heute noch, dass mir trotz Studium und trotz jahrzehntelangem Christsein das immer noch schwerfällt, meinen Standpunkt zu beziehen, wenn andere Leute anderer Meinung sind. Nicht so sehr bei meinem Lieblingsfußballverein, aber bei Glaubensfragen. Bei der Frage, wie verstehe ich Jesus denn? Und wo hat es Einfluss auf mich und auf mein Handeln? Was mir dabei hilft, ist wieder dieser Predigttext und die Tatsache, dass es Petrus war, der diese klare, prägnante Aussage zu Jesus gesagt hat. Keiner von den anderen Jüngern. Das freut mich, denn Petrus, der hier so vorbildlich scheint und wo man das Gefühl hat, boah, der hat alles verstanden. Habe ich gerade schon gesagt, der hat lange nicht alles verstanden. Da blitzt immer wieder in der Bibel auf, wie Petrus doch noch große Fragen hat und nicht das versteht, was Jesus sagt. Und nach Jesu Gefangennahme sogar sagt, nee, diesen Jesus nie gekannt, nie begegnet, weiß gar nicht, wer das ist. Aber letztendlich lebt er für Jesus, erzählt von ihm weiter, er gründet Gemeinden und am Ende stirbt er sogar wahrscheinlich für seinen Glauben. Was hat es diesem Petrus trotzdem so leicht gemacht, seinen Standpunkt so klar und sofort festzulegen? Ich habe mit meiner Frau gemeinsam überlegt, wann es uns leicht fällt und wann es uns schwer fällt, einen Standpunkt zu beziehen, eine Meinung zu finden, wenn das Gegenüber anderer Meinung ist. Und wir haben gemerkt, dass das viel mit Beziehungen zu tun hat. Wenn ich merke, das Gegenüber, mit dem verstehe ich mich, wir sind trotz unterschiedlicher Meinung auf einer Ebene, dann fällt es leichter, seine Meinung klar zu sagen. Und ich glaube, dass das bei Petrus genauso ist. Petrus fällt es leicht, seinen Standpunkt zu beziehen, weil er in einer Beziehung mit Jesus ist. Und weil er gemerkt hat, dass Jesus selbst schon lange Standpunkt für ihn bezogen hat. Jesus hat durch seine Persönlichkeit, dadurch, wie er Petrus und anderen Menschen begegnet ist und dadurch, dass er für die Schuld der Menschen bis ans Kreuz gegangen ist, hat er schon lange einen Standpunkt bezogen. Für Petrus, für mich und für dich. Für Petrus war dieses Bekenntnis zu Jesus nichts Starres. Die Angst haben wir ja manchmal. Wenn ich jetzt hier sage, so ist es, da komme ich nie wieder woanders hin. Petrus hat aber gemerkt, nein, das war seine Grundaussage. Das war sein Anker, sein Standpunkt. Und von da aus konnte er von diesem Punkt aus ein lohnendes Leben leben. Wir brauchen in unserem Leben Standpunkte. Dinge, zu denen wir stehen und die unser Verhalten und unser Leben beeinflussen. Und ich wünsche dir Mut dazu, dich festzulegen. Mut, deine eigene Meinung zu sagen und auch zu leben. Und ich wünsche dir, dass du wie Petrus sagen kannst, Herr, wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich habe geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Amen.